Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und du hast dich heute Morgen gut entschieden, dass du hier bist. Das war eine gute Wahl. Und mein Thema heute ist nämlich eine bessere Wahl. Und ich will dich herausfordern, immer wieder zu schauen und zu wählen. Wir haben jeden Tag immer wieder die Wahl, uns für das Gute, für das Schlechte zu entscheiden. Und weißt du, es ist ganz egal, wie es um dich herum aussieht. Hey, lass uns einen Unterschied machen. Lass uns anders unterwegs sein. Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Um uns herum so viele Sachen, die auf uns eintrümmern, sage ich mal immer wieder, so viel Negatives, dass man manchmal genug hat von dem Ganzen. Ich weiß nicht, geht es dir vielleicht auch so? Ich glaube, so einigen geht es hier. Und wisst ihr was? Es gibt so viele Katastrophen im Fernsehen, überall. Du machst den Fernsehen an, dann hörst du eine nach der anderen. Die ganze Woche ist voll damit. Ein Ding nach dem anderen. Und man denkt sich, hey, in welchem Kapitel der Offenbarung leben wir? Und man denkt, ey, es geht dem Ende zu. Aber wisst ihr was? Das ist es nicht. Und dazu möchte ich auch noch mal ein bisschen was sagen. Also, es ist im Moment ganz, ganz viel. Überall sind Leute angespannt. Es gibt so viele Themen heute, die Sprengstoff liefern. Ich blende schon ganz bewusst einige Sachen aus, wie das Thema Politik. Da bin ich sowieso eine Niete, blende ich auch mehr und mehr aus. Aber auch das Thema Corona. Also wenn du damit anfängst, ich meine, du kannst ja mal zu einem Meeting gehen oder zu einer Feier oder mit ein paar Leuten und dann fragst du in der Runde, wer ist von euch denn schon geimpft? Und dann lehnst du dich mal nach hinten, boah, was dann los ist. Da sind die Meinungen so unterschiedlich. Und wisst ihr was, vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren, war es okay, dass wir verschiedene Meinungen hatten über ein paar Sachen. Das war vollkommen okay, wir haben uns stehen gelassen. Der hatte die Meinung, der hatte die Meinung. Aber jetzt, hey, wie, du denkst nicht so, wie ich denke, das geht gar nicht. Hey, das, was ich sage, das ist das Richtige. Und in den Familien, da gibt es Streit. Unter Freunden gibt es Streit. Hey, es ist schlimm, aber lasst uns doch wirklich nicht anfangen, hin und her zu gehen und sagen, du hast recht, du hast nicht recht, das ist doch jetzt gar nicht unsere Aufgabe hier. Ich denke, es ist eine Zeit da, die um uns herum wirklich nicht einfach ist. Das gibt Dinge, die ziehen einen immer wieder runter, immer wieder. Und das ist so ein Sog von Furcht, von Angst, von Entmutigung. Aber wisst ihr was? Ich habe mich für meinen Teil entschieden, da mache ich nicht mehr mit. Hey, ich will optimistisch sein. Ich will anders unterwegs sein. Ich will auf das Gute schauen. Und wisst ihr was? Genau, da ist schon die erste Folie. Ich wähle Optimismus. Und der Martin Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, dass die Welt morgen endet, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Und das sage ich mir persönlich auch immer wieder. Hey, wir Christen, wir haben doch allen Grund, optimistisch zu sein. Hey, wir sind doch Hoffnungsträger. Unsere Zukunft sieht doch ganz anders aus. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mich anders entscheiden. Und wisst ihr was? Es gibt ganz viele Menschen, die sind einfach von Natur aus Optimisten. Und dann gibt es welche, die sind eher Pessimisten. So, und wisst ihr was? Der Optimist, der liest in der Bibel und er liest, Gott lässt meinen Becher überfließen. Und was macht er? Er freut sich. Ja, Gott segnet mich. Gott ist da. Er macht weiter. Wow. Und der Pessimist liest genau den gleichen Text. Und er liest, Gott lässt meinen Becher überfließen. Und er fragt sich, hey, wer macht das nachher alles sauber? Wer macht die Sauerei denn sauber? Hey, mehr Segen. Die Gemeinde wächst, mehr Dienste, mehr Verantwortung, mehr Bereiche. Hey, das ist alles ein bisschen zu krass. So, und weißt du, was so interessant ist? Der Pessimist würde nie sagen, dass er ein Pessimist ist, sondern er würde sagen, hey, ich bin ein Realist. Ich bin kein Pessimist, ich bin nur realistisch. So, und er würde zu einem Optimisten sagen, hey, du bist doch kein Optimist. Weißt du, was du bist? Du bist ein Schwärmer. Du bist ein Spinner, du lebst in einem rosaroten Schloss. Du machst deine Augen zu und um dem herum, was um dich herum ist. So, genau, aber wisst ihr was? Und das ist so der Unterschied. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein totaler Optimist. Aber das ist auch ein Erbe. Mein Papa sagte immer, geht nicht, gibt's nicht. Der hat uns das auf den Weg gegeben. Und viele sagen zu mir, ach Rosi, du bist so eine Schwärmerin, so eine Träumerin. Aber wisst ihr was, das hält mich manchmal gut über Wasser. Hey, ich träume gerne, ich schwärme auch gerne. Aber wisst ihr was, ich habe meine Hoffnung nicht in mir, nicht in meine Stärke, sondern in Gott. Und deswegen kann ich das auch so sagen. Hey, ich traue mich, optimistisch zu sein. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, was es heißt, optimistisch zu sein, aber auch, was es heißt, nicht optimistisch zu sein. Also, optimistisch zu sein bedeutet nicht, die Realität zu verleugnen. Optimistisch zu sein bedeutet auch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und so tun, als ob wir gar keine Probleme hätten. Das stimmt nämlich nicht. Um uns und auch um mich herum sind viele, viele Probleme. Da sind Herausforderungen, da sind Sachen, die mir über den Kopf wachsen, wo ich sage, ich pack's nicht mehr, ey, es ist zu heavy, aber da will ich ja nicht stehen bleiben. Es sind viele Sachen um uns herum, die nicht so laufen, wie sie laufen. Aber wir als Christen, wir sind doch Hoffnungsträger. Wir können doch Hoffnung verbreiten. Wir können da einen Unterschied machen. Und das liebe ich so, einen Unterschied machen. So, und Optimismus ist auch nicht blinder Glaube. Optimismus ist auch nicht, ey, es wird schon alles gut, bleib locker. Es ist auch kein Wunschdenken. Und es ist auch kein Gefühl. Sondern es gibt was, wo ich denke, ja, und genau das ist das, dass mir Optimismus gibt für die Zukunft. Denn die Tatsache ist nämlich immer noch, dass Gott auf dem Thron sitzt. Gott sitzt noch auf dem Thron. Er ist nicht darunter gestiegen und ein anderer sitzt da. Nein, Gott sitzt auf dem Thron und er hat noch alles unter Kontrolle. Er hat alles im Blick. Auch wenn Sachen drumherum nicht schön sind, aber er hat alles im Blick und das gibt uns doch Hoffnung, dass er immer noch am höheren Hebel ist, es ist keiner über ihn und dass er immer noch für uns ist, mit uns ist und dass er gut ist und seine Gedanken sind gute Gedanken über uns und wir sind seine geliebten Kinder. Und das lässt mich so optimistisch sein. Ich schaue da nicht auf mich, ich schaue nicht auf die Umstände, sondern auf die Verheißung in der Bibel und das ist so schön, dass wir uns auf Gott stützen dürfen. So, und nicht die Umstände machen mich optimistisch, sondern das, was Gott sagt. Und das ist doch meine Hoffnung. Das ist doch das, was mich ausmacht, was uns ausmacht. Und wer mich kennt, ich liebe es zu fliegen. Und ich liebe einfach in Urlaub zu fahren. Aber bevor man da natürlich ankommt, steigt man ja oft erstmal in den Flieger. Und gerade hier im norddeutschen Raum, du steigst in den Flieger, du guckst raus, es ist grau, wie heute Morgen. Es stürmt, es regnet, das Wetter ist überhaupt nicht schön. So, dann steigst du ein, die Maschine hebt ab und dann kommst du in die Wolken, in den Wolkendunst. Und wer auch schon öfter geflogen ist, du merkst, dass das wackelt, Flugzeug wackelt. Die Helena ist letztes Mal das erste Mal mit mir vor ein paar Jahren geflogen. Die hatte so eine Angst gehabt. Und wenn dann mal so ein Loch ist, man redet ja von so einem Loch, dann geht es vielleicht so ein bisschen runter und dann kribbelt das im Bauch. Genau. Und aber dann, wenn dieser Moment kommt, wenn du durch die Wolkendecke durchbrichst, durchgehst, denn dieser strahlblaue Himmel, das ist so herrlich. Die Sonne, die scheint. Es ist, als ob da eine andere Welt ist. So, und viele, viele sind in dieser Wolkendecke gefangen, in ihrem Negativen, in ihrer Depression oder, in so einem Strudel, der einen runterzieht. Und wisst ihr was? Wir müssen aus dieser Wolkendecke durchbrechen. Wir müssen in eine höhere Ebene kommen. Und diese Ebene ist Gott. Wir müssen auf Gott schauen, so wie Andreas letzte Woche gepredigt hat. Nicht auf das, was ist oder was hinter uns war, sondern auf Gott und auf sein Wort. Da müssen wir hinschauen. Und wisst ihr, wir müssen auch darum ringen, das fällt uns nicht in den Schoß. Wir müssen darum ringen und wir müssen darum beten und Gott bitten. Gott, bitte hilf mir. Hilf mir, dass ich mir Zeit mit dir nehme. Ich weiß, heutzutage ist es so umkämpft, die Zeit mit Gott in der Bibel zu lesen, Lobpreis zu hören, aber was brauchen wir? Gott, gib mir einen Glauben, der dich ehrt, gib mir einen Glauben, wo ich Danke sagen kann, gib mir ein dankbares Herz, gib mir die Kraft, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und das bedeutet eben halt, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, aber es kann vielleicht bedeuten, dass du nicht 4 bis 6 Stunden am Tag an deinem Handy chattest. Wisst ihr was, ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen, es gibt ja auch immer, wenn du hier gerade die Neulander, die hat auch so rechts und links so Bildschirme, ganz groß. Und da habe ich gelesen, die Deutschen, wisst ihr, wie lange sie täglich in dem Internet sind, an ihrem Handy oder Internet? 4 bis 6 Stunden. Hey, 4 bis 6 Stunden, nicht in, ich habe erst gedacht, in der Woche bestimmt. Nein, täglich. Hey, reduzier das doch mal ein bisschen, nimm doch mal denn die Bibel und lies doch mal in dem Wort. Oder jeden Abend, Serien sind toll, aber ich habe mir gesagt, ich gucke mir nicht so gerne mehr Serien an, weil ich den Ausknopf nicht kriege. Dann willst du noch die nächste Folge, dann noch eine, dann bist du auf einmal, Hannah kennt mich, manchmal ist es so, dass ich dann, oder auch Andreas, oh, ich könnte 5, 6 Folgen auf einmal sehen, weil ich denn wissen will, wie es weitergeht. Ey, aber schaff's doch mal, ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich liebe das auch, zu entspannen, mal einen Film zu gucken oder auch mal im Internet unterwegs zu sein. Aber bleib dran, lies im Wort Gottes, such Gott, bete mit ihm oder bete, unterhalte dich mit ihm. Sag ihm, was du denkst, was du fühlst, wo du ihn brauchst. Verstehst du? Manchmal ist es auch dran, vielleicht dich von einigen Menschen zu distanzieren, die dir in dem Moment nicht gut tun. Aber bleib an Gott dran. Bleib am Wort Gottes dran. Und ich möchte dich heute Morgen mitnehmen, dass wir uns in Römer 8 angucken. Und da gibt es 5 Punkte, die wir gleich durchgehen werden, die dich total optimistisch werden lassen. Und wisst ihr, bevor wir jetzt da reingehen, gucken wir uns nochmal den Kontext an. Römer 7, könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen, Römer 7 und 8. Also, der Paulus, ich liebe das so an dem Paulus, der ist so schonungslos authentisch und offen. Er sagt, ey, mir geht's gerade nicht gut, mir geht's schlecht, ich habe so viel Kämpfe, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und wenn ihr da drin lest, sagt er, ey, Freunde, ich verstehe es nicht, ich bin total frustriert. Das, was eigentlich gut und richtig ist, und ich will ja auch das Gute, tue ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir nehmen uns ja alle eigentlich immer das Gute vor. Ich glaube, es ist keiner da, der sagt, ey, heute will ich mal dem einen auswischen oder dem. Das passiert dann so in dem Alltag. So, wir nehmen uns alle, denke ich mal, Gutes vor, aber der Alltag sieht ganz anders aus. So, und er sagt da, und ich tue genau das Gegenteil. Ich tue Dinge, die ich eigentlich nicht will. Ich elender Mensch. Damit hört er auf. Hey, da finden... Das gehört nicht dazu gerade. Also, hey, er sagt ganz klar, mir geht es da nicht gut. Hey, ich brauche Hilfe. Und dann geht's, das liebe ich so, dann geht's ins 8. Kapitel. Und weißt du, was dann passiert? Er zieht sich selber hoch. Er geht aus dem Dunst raus, aus dem Dunst des Negativen. Er geht eine Stufe höher und er durchbricht die Wolkendecke. Er schaut auf Gott, auf Jesus. Und das ist so herrlich, er nimmt die Perspektive Gottes ein für Dinge. Er nimmt die Perspektive Gottes ein für Dinge. Ich weiß noch, ich hatte mal mit einem von meinen Kindern so viel Stress gehabt. Ich habe nur gedacht, oh, es fällt mir so schwer, das zu lieben. Es fällt mir so schwer, das Gute zu sehen. Und da habe ich auch so gebetet über Monate, Herr, gib mir einen Blick von dir für dieses Kind. Und dann habe ich Gutes einfach ausgesprochen, obwohl gar nichts gut war. Ich habe dafür gebetet und gerungen und es wurde nachher gut. Genau, also wir müssen die Perspektive Gottes einnehmen. Und jetzt gehen wir zu den 5 Punkten. Der erste Punkt, ist, meine Zukunft ist herrlicher als meine Gegenwart. Und das steht in Römer 8, Vers 18. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Ey, wir haben eine Hammer-Zukunft für uns. Die jetzigen Leiden, sagt er, sie sind bedeutungslos im Gegensatz zu dem, was noch kommt. Ey, und Paulus, der hat wirklich Hammer gelitten, das hat Paulus gesagt. Er war oft im Gefängnis. Er hat 5x40 Schläge bekommen. Er wurde 3x voll verprügelt, mit Stöcken auf ihn eingeschlagen. Er wurde gesteinigt. Er war 1 Tag und 1 Nacht auf offene See, ist da rumgetrieben. Er wurde so heftig geschlagen, dass man dachte, er ist tot und hat ihn am Straßenrand liegen gelassen. Er kennt es, verfolgt zu werden, er kennt Hunger. Und wisst ihr, was er dann sagt? Hey Freunde, unsere gegenwärtigen Leiden, und das sind Leiden, sind nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und ich finde das so Hammer. Er entscheidet sich, und es sind immer wieder die Entscheidungen im Alltag, er entscheidet sich, eine andere Perspektive einzunehmen. Die Perspektive, die Gott uns gibt, den Blick weg von den Problemen auf ihn. Hey, und dieses, wo wir jetzt gerade sind, das ist nicht unser Zuhause bleibend. Der Himmel ist eines Tages unser Zuhause. Und ich möchte euch mal was demonstrieren. Ich habe das auch immer so selten vor Augen. Wir machen uns das ja hier auch wirklich schön und gemütlich. Ich liebe mein Zuhause. Wer denn schon mal bei uns war, ist alles so schön gemacht. Lichter, Tüdelüt und so. Ich weiß ja nicht. Wer von euch hat so eine ganz große Sehnsucht, in den Himmel zu gehen? Okay. Aber es ist nicht die Mehrheit. Also, ich denke, wir machen uns das manchmal hier zu gemütlich, dass wir gar nicht mehr so die Sehnsucht nach oben haben. Aber dieser Wollknäuel, der hat ungefähr 100 Meter. Aber der endet nicht. Das ist, soll mal die Ewigkeit sein. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt kein Ende von dem letzten Ende hier. Stellt euch vor, der ganze Saal ist mit Wolle voll. So, und dann, dieser kleine weiße Abschnitt ist dein Leben hier auf der Erde. Die Bibel sagt, wenn es gut läuft, sind es vielleicht 70 oder 80 Jahre. Und ich glaube, wenn wir uns das mal bewusst machen, dass die Ewigkeit so riesig ist, dann würden wir doch vielleicht ganz anders mit Dingen umgehen. Und wisst ihr, Jesus hat immer seine Jünger ermutigt, nicht im Hier und Jetzt, sondern auf eine bessere Zukunft, auf einen besseren Ort. Und als sie ganz down waren, die Jünger, wisst ihr, was er dann gesagt hat? Im Johannes 14, Vers 1, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott. Nun vertraut auf mich. Und dann ermutigt er sie mit einem besseren Ort. Es gibt viele Wohnungen, im Vers 2, im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Also er sagt, hey, guck mal, hier ist nicht euer bleibendes Zuhause, sondern schaut auf den Himmel. Tragt diese Hoffnung in euch. Lasst uns doch Sehnsucht haben, viel, viel mehr mal oben anzukommen. Hey, was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte, hier auf der Erde? Das Allerschlimmste wäre doch wahrscheinlich, dass du irgendwann stirbst. Aber dann bist du doch bei ihm. Versteht ihr, manche haben so eine falsche Vorstellung vom Himmel, dass sie denken, wir sind da so kleine, dicke Engel, den ganzen Tag am Harfe zupfen oder wir singen den ganzen Tag im Chor. Das glaube ich überhaupt nicht, weil das wäre ja nicht schön. So, also stelle ich mir so nicht vor. Wisst ihr, was die Bibel sagt, was Jesus sagt? Jesus sagt, er macht eine neue Erde. Er macht eine Erde, wo kein Leid ist, keine Tränen. Das bedeutet, hey, keine Krankheit, kein Krebs, kein Corona, auch die Politik, ey, kein Klimawandel, kein Rumgeschlage mit der Sache, keine Diskussion, keine Tränen, kein Streit zwischen Ehepartner, kein Streit zwischen Geschwister, kein Streit in der Familie. Ey, stellt euch das mal vor. Und ich glaube, das müssen wir uns mal viel öfter mal vorstellen. Und wenn ihr euch draußen mal die Schöpfung anguckt, ich liebe Gottes Schöpfung. Und im Himmel ist es noch viel, viel perfekter. Da kannst du einen Löwen mal krauen. Oder na gut, eine Vogelspinne würde ich mir jetzt nicht raufsetzen, weil ich die nicht mag. Aber das könntest du. Es gibt da nichts Giftiges, nichts, was dir schadet. Da ist Freude pur. Und das ist doch Hammer. So, und der nächste Punkt ist, der zweite. Der Heilige Geist hilft mir in meine Schwäche. Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unsere Schwäche. Hey, ich finde viele Sachen so, so, so schwer. Und ich würde hier vorne nicht stehen, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mir hier in meiner Schwäche hilft. Ich würde hier nicht stehen, definitiv nicht, wenn ich nicht einen Gott hätte, wo ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden, habe gebetet, habe die immer wieder nochmal aufgesagt. Hey, ich will das Beste geben, das ist mein Gebet. Wisst ihr, mein Gebet ist, dass ihr das versteht, was Gott uns sagen will. Das ist sein Wort, das hat Kraft, das hat Macht, dass keiner hier rausgeht, entmutigt. oder traurig. Nein, sondern dass wir das mitnehmen, dass Gott eine Hammer-Zukunft für uns hat und dass der Heilige Geist immer da ist und uns hilft. Manchmal wissen wir nicht, was sollen wir jetzt sagen in der Situation oder hier oder da. Oder auch genauso als Andreas und ich, die mit einem Team die Gemeindeleitung übernommen haben. Hey, wussten wir, dass Corona kommt? Wussten wir, was jetzt hier passiert? Sind so viele Herausforderungen. Ich glaube, wenn ich das alles vorher gewusst hätte, würde ich so viele Dinge nicht tun. Und wenn ich nicht wüsste, ich kann mich auf meinen Gott verlassen. Und je mehr du Schritte auf Wasser gehst, merkst du, es hält. Es hält. Gott ist wirklich da in deiner Schwäche. Gott ist wirklich da. Er hält dich. Und wisst ihr was? Der Geist Gottes, der wohnt in mir und in dir. Und dieser Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferstehen lassen hat, das müssen wir uns mal reinziehen, wollte ich gerade sagen, als bewusst werden lassen, der wohnt in uns. Ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst, dass der Geist Gottes in uns lebt? Ich glaube, das müssen wir uns viel, viel öfter mal bewusst machen. Hey, ich versuche das immer mehr. Wenn ich irgendwo hingehe, sage ich, ja, Jesus, und du bist mit mir. Oder ich sage das anderen, hey, wenn du irgendwo hingehst, du hast Jesus in dir, Jesus geht mit dir mit. Du gehst da nicht alleine hin, er ist bei dir, er geht mit dir, er geht sogar voraus, sagt er. Er ist da und hält uns. Und in Vers 34 heißt es, Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Hey, wenn uns das nicht Mut gibt, wenn uns das nicht mehr optimistisch sein lässt, dann weiß ich auch nicht, was jetzt noch kommen soll. Er hat sogar Jesus gegeben. Man kann doch nicht mehr geben als sein geliebtes Kind. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Hey, Gott ist da. Wenn du traurig bist, er tröstet dich. Wenn du nicht weiter weißt, du betest für eine Sache schon ganz, ganz lange. Manche Sachen dauern lange. Bleib dran, gib aber nicht auf. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Es gibt so viele Sachen in meinem Leben, wenn ich zurückschaue. Jeder hat viel erlebt. Der meint, einer so, einer so. Und ich kann nur sagen, er hat wirklich mein Herz geheilt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Lage bin, zu lieben. Ich hätte das nicht für möglich gehalten oder mich zu entschuldigen. Viele kennen mich ja schon jetzt ein bisschen länger, dass ich mit Gott unterwegs bin, aber das war ein Thema, sich zu entschuldigen. Das ging bei mir gar nicht, das kam gar nicht aus meinem Mund. Gott ist der Tröster, wenn du traurig bist, wenn du nicht mehr weißt, wo es weitergeht. Ich sage immer, Herr, ich weiß nicht, zeig mir den nächsten Schritt, öffne Türen, schließe Türen. Und er hat gesagt, er wird mich mit seinen Augen leiten, lass uns das doch glauben. Lass uns glauben, ey, Gott leitet mich, Punkt. Nicht bam, 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 nein, er leitet mich, weil der Heilige Geist in mir liebt. Er ist die Hoffnung in mir, in uns. Und wir lassen uns Hoffnungsträger sein. Lass uns dranbleiben. Und den nächsten Punkt, den liebe ich so. Das ist mein Lieblingsvers mit aus der Bibel. Alles, was geschieht, wird mir zum Guten dienen. Und in Römer 8, Vers 28, das eine aber wissen wir, das wissen wir, wissen wir, wissen wir. Lass uns das mal richtig in unsere Herzen sacken. Wer Gott liebt, den dient alles, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Hey, wer glaubt das? Ich glaube das ganz doll, ganz doll. Das weiß ich, dass Gott am Ende alles gut macht. Wisst ihr, wie das griechische Wort das voll krass übersetzt, das Wort alles? Sagt mal alle, alles. Genau, alles wird im Griechischen voll krass übersetzt. Wisst ihr wie? Mit alles. Also, alles heißt alles. Da gibt es keine Klammer. Da gibt es kein das nicht. Das ist zu hart. Das ist zu hart. Ein Mörder, der ganz viele umgebracht hat, das kann nie dem zum Besten dienen. Das ist zu heavy. Nicht. Das gibt es nicht. Gott, wenn wir Gott lieben und auf ihn vertrauen, dann macht er alles, aber wirklich alles. Gebt nicht auf. Bleibt dran. Wir wissen zwar nicht, wann es geschieht, aber bleibt dran. Gott kann alles zum Besten machen. Und wisst ihr, warum mich das so ermutigt? Das hängt nicht von mir ab. Das ist so schön. Stell mal vor, du oder ich, wir wären für Dinge. Klar sind wir auch, ne? Es gibt Verantwortung, die wir übernehmen. Aber manche Sachen können wir nicht übernehmen. Und dann zu wissen, ey, Gott kümmert sich, Gott sorgt sich, das ist so schön. Und wisst ihr was? Gott hat eine Fähigkeit, die nur Gott besitzt. Niemand anders kann das. Deswegen ist er ja auch Gott. Wisst ihr, er kann alles in deinem Leben nehmen und den Dingen eine neue Bestimmung geben. Eine neue Bestimmung. Und das kann nur Gott. Dass es dir nämlich zum Guten dient. Wisst ihr, der Teufel, der will dich fertig machen. Der macht dir alles schlecht. Der will, dass es dir nicht gut geht. Aber Gott kann das nehmen und es zum Besten nehmen. Und wisst ihr, woran ich da gleich denken musste? An den Josef. Josef aus dem Alten Testament. Er war jung, er war hübsch, er war knackig. Er hat gedacht, er ist der Held. Er war arrogant, er war hochmütig. Er hat gedacht, hey, Gott hat mir einen Traum gegeben. Ihr werdet euch alle vor mir beugen. Ne? Hier, ich bin der King. Und was ist dann passiert? Gott muss ihn ein bisschen schleifen. So, und mich hat er auch viel geschliffen. Und ich werde jetzt bald, naja, ich habe bald Geburtstag, werde ein halbes Jahrhundert und er ist immer noch am Schleifen. So, und der Josef musste geschliffen werden. Er wurde verkauft an die Sklaven von seinen Brüdern, weil die das nicht mehr hören konnten, was für ein toller Hecht er war. Die haben ihn in einen Brunnen geworfen, er wurde verkauft. Und er war Sklave. Er war über Jahre Sklave. Da hätte er sagen können, ey Gott, irgendwas hast du hier für dich verstanden. Du hast mir doch einen Traum gegeben, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann, nicht genug, dann wird er noch zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Und da ist er ein paar Jahre. Ey, der hätte einen Grund, mit Gott zu hadern, aber das tat er nicht, weil er auch wusste, Gott ist mit mir. Und am Ende war er der zweitgrößte Herrscher in ganz Ägypten. Das ist doch ein Hammerende. Und sowas kann nur Gott. Gott kann deine Bestimmung verändern, wenn wir dranbleiben, wenn wir nicht aufgeben. Und das ist doch toll. Ich weiß, wir haben alle Not. Es ist im Moment alles ganz, ganz schwer, überall. Aber lasst uns nicht aufgeben, lasst uns dranbleiben. Und der vorletzte Punkt: Gott ist für mich, wer kann da gegen mich sein? In Römer 8, Vers 5, in Römer 8, Vers 33 heißt es, 31, wenn Gott für uns ist, wer kann da gegen uns sein? Hammer, oder? Und dann Vers 33, wer wagt es, steht da sogar, wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja, der sie gerecht spricht. Hey, wenn Gott für dich ist, wer kann dagegen dich sein? Dann sagst du, hey Rosi, hallo, machst du die Augen nicht auf? Es sind so viele, die mich nicht mögen oder einige. Natürlich, mich mag doch auch nicht jeder. Ach, die Rosi ist kompliziert. Die will immer alles die will immer reden und nochmal reden und nochmal reden. Und wenn sie kommt, dann hat sie immer eine Aufgabe. Die hat immer wieder eine neue Idee. Die ist so anstrengend und. Aber es sind Leute mit Vision. So, ich weiß, dass einige das nicht so mögen, aber damit muss ich doch leben. Aber weißt du was? Ich weiß aber, dass Gott für mich ist. Und wenn du im Gottes Willen bist und vorwärts gehst, dann hast du immer Gegenwind. Und je weiter du vorwärts gehst, je weiter du an der Front bist, wir hatten das jetzt gerade auch gehabt, deswegen fiel mir das heute Morgen nicht schwer, um 5 aufzustehen, weil wir ja schon 2 Wochen mit um 5 aufgestanden sind wegen der Gebetszeit. Da hatten wir eine Hammer-Segnungszeit auch noch. Und da hat eine Schwester auch gesagt, hey, wenn du an der Front bist, rechne damit mit Pfeilen, rechne mit Widerstand. Und das hat auch die Bibel gesagt. Hey, uns mag nicht jeder, vor allen Dingen je mehr du tust für Jesus. Bist vielleicht ein Spinner, bist du ein bisschen komisch, aber ist doch egal. Wenn du weißt, dass Gott für dich ist, das ist doch alles Allerwichtigste. So, und der letzte Punkt. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Das ist doch cool. Nichts, es gibt nichts. Genauso wie alles uns zum Besten dient, gibt es nichts, was uns trennen kann von der Liebe. Und das ermutigt mich unwahrscheinlich. Und ich hoffe, dass hier jemand jetzt einfach mitfühlt, was Paulus sagt, wenn ich jetzt den Vers vorlese. Römer 8, Vers 38, 39. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen für die Zukunft. Ja, nicht einmal Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns ganz, ganz tief in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus, unseren Herrn, erschienen ist. Hey, es gibt nichts, es gibt gar nichts, was sich von Gottes Liebe trennen kann. Eigentlich müssten wir hier gleich, wenn Schluss ist, alle hammer ermutigt sein. Ist schon jemand ermutigt von der Predigt? Ja, ich hoffe auch, dass das Wort Gottes. Hey, wir müssen eigentlich alle voll sein. Ich finde das immer so Hammer. Wenn du im Stadion bist oder die spielen Fußball oder Football in Amerika oder wie auch immer, da gehen die Leute ab. Und uns sieht man, dass du ein Christ bist, merkt man was. Hey, hast du die Hoffnung in dir? Oder denken die eher, oh nee, so will ich gar nicht werden, die sind komisch. Die reden nur über Probleme, gehen so durch den Tag. Ey, wir haben doch eine Hoffnung in uns. Lass uns dranbleiben, lass uns doch wirklich Gott vertrauen. Und in der letzte Vers, in Vers 32, Römer 8, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Hey, Paulus sagt doch, er hat das Beste gegeben. Warum glaubt ihr dem noch nicht? Was ist los mit euch? Hey, er hat es bewiesen, er hat seinen Sohn gegeben für dich und mich. Wenn ich das nicht optimistisch mache, dann weiß ich nicht, was soll es noch geben. Es gibt nichts anderes. Hey, und wenn du Jesus noch nicht kennst, lad ihn in dein Herz ein. Jesus ist der, der immer noch der Herr aller Herren ist. Er ist der Retter. Sein Name ist über alle Namen. Er ist der König der Könige. Und wisst ihr, ich bin nicht optimistisch aufgrund meiner Gefühle und schon gar nicht, was um mich herum ist, sondern weil Gott es sagt. Gott sagt es so klar. Weil erstens meine Zukunft viel herrlicher sein wird als meine Gegenwart, weil der Heilige Geist mir in meiner Schwäche hilft, weil alles, was geschieht, alles mir zum Besten dient und weil Gott für mich ist und nichts mich von seiner Liebe trennen kann. Ey, wie gesagt, ich bin optimistisch, aber auch total, ich sehe, was um mich herum ist. Andreas sagt immer, oh Rosi, siehst du das nicht? Hallo, natürlich sehe ich alles. Muss ich denn alles immer erzählen? Muss ich das Schlechte so viel Raum geben? Nein, ich sehe es. Ich sehe es, ich nehme es alles wahr. Aber ich habe einen großen, starken Gott, dem nichts so möglich ist, dem alles möglich ist. Und ich möchte das euch so zurufen, dass ihr das versteht, begreift. Lasst uns eine andere Perspektive einnehmen. Lasst uns auf Gott gucken, nicht auf die Umstände. Und das soll unsere Grundlage sein. Und diese Hoffnung, lasst uns Hoffnungsträger sein. Lasst uns zu den Leuten hingehen und sagen, hey, wenn du Not hast, ich kann für dich beten. Ein Wort denen mit auf den Weg geben. Lass uns das doch tun. Und wer möchte, ich möchte zum Abschluss noch beten, kann gerne noch aufstehen. Oh Herr Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir optimistisch sein dürfen. Nicht, weil wir toll sind, nicht, weil die Umstände toll sind, sondern weil dein Wort Ja und Amen ist, weil dein Wort immer noch Kraft hat, immer noch Macht hat, Herr. Und es ist so herrlich zu wissen, du veränderst dich nicht. Du sagst nicht heute ja und morgen nein. Und wir können uns auf dein Wort stellen. Und wir dürfen optimistisch sein, weil du für uns bist. Wer kann da gegen uns sein? Und alles muss uns zum Besten dienen. Nichts kann uns von dir trennen. Hey, und in meiner Schwachheit bist du stark. Und wir haben eine Hammer-Zukunft vor uns. Lass es tief in unser Herz fallen. Ich bitte dich, dass wir einander noch viel, viel mehr ermutigen. Dass wir wirklich, dass es so spürbar ist, du lebst in uns. Und das wünsche ich mir so, so sehr für jeden von hier. Und dass du dich offenbarst und dass du uns ganz besonders für die nächste Woche viel Kraft gibst und auch darüber hinaus, dass wir mal das Handy auslassen oder den Fernseher und dein Wort ja, darin graben. Vielleicht Römer 7 und 8 lesen. Oh Jesus, bitte hilf uns, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht aufzugeben. Darum bitte ich dich so sehr, Herr Jesus. Halleluja, danke, dass wir auf dich schauen dürfen und eine neue Perspektive einnehmen dürfen und dass wir eine gute Wahl wählen, nämlich die von dir. Halleluja, danke Jesus, Amen.